Und wir haben einen Gast im Studio, Frau Professor Dr. Kira Funke. Sie ist eine Expertin der Pädagogik von Paulo Freire. Sie wird uns während dieser Sendung begleiten und uns sicher Interessantes zu Paulo Freire zu erzählen haben. Wer ist eigentlich Paulo Freire? Ein Pädagoge, ein politischer Agitator, ein Schriftsteller oder ein Prediger? Ist er ein Existenzialist, ein Christ oder ein Marxist? Oder ist er nur ein Eklektiker, der sich unterschiedlicher Systeme bedient, um die eigene Methode zu finden? Er ist vor allem ein Mythos geworden. Und für viele Menschen ist er eine Kultfigur. Er wurde manchmal mit Mahatma Gandhi verglichen, weil sie sich beide zu politisch-pädagogischen Zielen bekennen, die zur Befreiung der Unterdrückten erfolgreich waren. Paulo Freire wuchs in Brasilien in bürgerlichen Verhältnissen auf und war von mütterlicher Seite her katholisch geprägt. Nach dem Tod seines Vaters lernte er bereits in jungen Jahren Armut und Hunger kennen. Die Ausübung des Berufs als Anwalt war für ihn nur ein kurzes Intermezzo. In seinen Augen war dieser Beruf nur ein Instrument zur Unterdrückung durch die herrschende Klasse. Er wendete sich lieber den pädagogischen Fragen zu und widmete sich ihnen beruflich auch intensiver. Das von ihm konzipierte Alphabetisierungsprogramm sollte zum Prozess der Demokratisierung Brasiliens in seine Übergangsphase beitragen und fand viele Anhänger von Kirchen, Gewerkschaften und Studenten. Das Programm hatte sich in Brasilien wie ein Lauffeuer in den 60er Jahren verbreitet. Die neue Militärregierung beendete diese Bewegung nach dem Putsch mit seiner Verhaftung von Paulo Freire, weil seine Forderung nach Teilhabe und Mitbestimmung zunehmend für sie ein Dorn in Augen war. Es folgte dann 16 Jahre Leben im Exil mit Stationen in Bolivien, Chile, bei der UNESCO, in den USA, in Harvard und in der Schweiz. Durch die Zusammenarbeit mit dem Kirchenrat in Genf konnte er in viele Länder reisen und seine Alphabetisierungsprojekte in den lateinamerikanischen Ländern und in Afrika koordinieren. Nach der Rückkehr in Brasilien engagierte er sich politisch und arbeitete für die Regierung und betrieb weiter die Forschung an den Universitäten. Er starb im Jahr 1997. Kira Funke ist Professorin für Sozialarbeit und Pädagogik der Kindheit an der IU Internationalen Hochschule in Köln-Düsseldorf. Sie war viele Jahre tätig in der Projektentwicklung und Projektleitung. Sie beschäftigt sich mit Themen wie Inklusion, Migration, konstruktivistische Erziehungswissenschaft, Ganztagsschule und Kinderpädagogik. Sie hatten während des Studiums in einem Straßenprojekt hautnah erfahren, wie die Idee der Pädagogik der Befreiung umgesetzt werden kann. Sie selbst hatte Paulo Freire in einem Seminar miterlebt. Ihre umfassende und differenzierte Dissertation über das komplexe Thema der Pädagogik von Paulo Freire mit dem Titel Paulo Freire, Werk, Wirkung und Aktualität setzt neue Akzente ein für die wissenschaftliche Diskussion in Deutschland und erzeugt Wirkung in der Zivilgesellschaft. Kira, was hat dich dann bewogen, dich mit Paulo Freire wissenschaftlich zu beschäftigen und welche Faszination hatte er auf dich ausgeübt?
Ja, hallo zusammen erstmal und danke, dass ich hier sein darf. Ali, danke für die Einladung, das freut mich sehr.
Schön, dass du da bist. Danke dir.
Ich muss leider, ich sage leider, weil es wirklich schade ist, aber ich muss eine kleine Korrektur machen. Ich habe Paulo Freire selbst nicht persönlich kennengelernt, aber ich hätte ihn natürlich sehr, sehr gerne kennengelernt.
Okay.
Genau, ich habe aber Menschen kennengelernt, die mit ihm sehr eng zu tun hatten, Zeit ihres Lebens, wie natürlich zum Beispiel sein Sohn oder seine Witwe und auch viele Praktiker und auch Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die heute noch sich mit ihm beschäftigen. Also das vielleicht nur kurz vorab.
Okay.
Aber er wirkt natürlich auch sehr durch diese Person bis heute. Deine Frage war ja, was mich dazu geführt hat zu Paulo Freire und mich sozusagen auf den Weg gebracht hat, mit ihm mich zu beschäftigen. Ne?
Also, was hat dich dann fasziniert? Warum beschäftigst du dich mit Paulo Freire? Du bist ja für eine Zeit lang nach Brasilien gegangen und dort an Ort und Stelle zu forschen. Und das war sicher nicht so einfach gewesen, wenn ich deine Doktorarbeit gesehen hatte. Das war ein Mammutwerk. Also da musstest du viel reinstecken, um das Ding zu produzieren. Also, was hat dich dann so fasziniert, dass du, dass dir die Kraft gibt, weiter bis zu Ende zu machen?
Das ist natürlich eine große Frage. Also zum einen, auf Paulo Freire bin ich das erste Mal gestoßen, ganz klassisch im Studium der Erziehungswissenschaft. In einem Seminar, wo es unter anderem um reformpädagogische Ansätze ging. Und ich habe da das gemacht, was ja viele in Deutschland machen. Habe erstmal sein Werk Pädagogik der Unterdrückten gelesen, was ja eins der wenigen Werke ist, die in die deutsche Sprache übersetzt wurden. Und da ging es dann los mit dieser Faszination, die du ja auch gerade genannt hast, einfach zu sehen, zum einen als Neugierige auch auf andere Länder, Kulturen, Sprachen und so weiter, also mal eine Stimme, eine pädagogische, wenn man so will, auch revolutionäre Stimme aus Brasilien zu hören, ernst zu nehmen, sich damit zu beschäftigen, auch trotz aller sprachlichen Hürden, die sich vielleicht auftun, weil Freire nicht im klassischen Sinne wissenschaftlich geschrieben hat. Das war so die erste Begegnung. Und dann habe ich eben festgestellt, dass Freire bis eben zu seinem Tode, du hast es ja vorhin gesagt, 1997 sehr, sehr aktiv war und aber seine Werke, die bis zu seinem Tode auch weiter erschienen, nicht mehr ins Deutsche übersetzt wurden. Sodass ich mich gefragt habe, was kann ich vielleicht dafür tun, um auch seine späteren Werke und überhaupt seinen ganzen Lebenswandel und auch die Übersetzung, sage ich mal, dieser Werke in die Praxis auch deutschsprachigen Lesern, Leserinnen, Aktivisten, Aktivistinnen zugänglich zu machen. Und dann habe ich mich auf die Reise gemacht, äußerlich und innerlich sozusagen.
Ja,
was hat mir Kraft gegeben? Ja.
Hat die Kultur auch dir dazu beigetragen, dass du diese Arbeit machst? Die Kultur, die Fremde.
Du meinst die Kultur Brasiliens, wenn man so will. Die ja auch genauso wie hier in Deutschland vielfältig ist und keineswegs einheitlich. Ja, absolut. Also zum einen habe ich eine große Liebe zu Sprachen. Ich begeistere mich sehr für Sprachen, sodass ich einen ersten Schritt gemacht habe und habe Portugiesisch gelernt. Also meine Verbindung zu Brasilien ist eigentlich noch nicht mal nur über Paulo Freire entstanden, sondern eigentlich über die Sprache. Dass ich Portugiesisch gelernt habe und mich das so fasziniert hat, auch durch brasilianische Freunde, dass ich nach Brasilien reisen wollte. Und so hatte ich also mehrere Zugänge zum Land. Zum einen eben durch Paulo Freire, aber auch durch die Sprache und durch die Menschen, die mich auch eingeladen haben, ihr Land zu besuchen und zum Beispiel, wie du vorhin sagtest, in diesem Projekt für Kinder, die auf der Straße leben, mitzuhelfen, sag ich mal. Damals noch als Praktikantin im Studium. Und der Rest, sag ich mal, wenn ich das so ausdrücken darf, war eigentlich ein Selbstläufer. Brasilien ist für mich bis heute eine Herzensangelegenheit oder ein Land, das mich bis heute fasziniert und wo ich sicherlich immer wieder auch hinreisen werde.
Also du bist für Sozialarbeit interessiert, für Kultur des Landes, also Sprachen auch. Und dann natürlich auch die Menschen. Und was hast du für eine Beziehung zu den Menschen? Hast du hast du da nachhaltige Wirkung mit der Beziehung zu den Menschen? Was hast du dann mitgebracht aus Brasil, zum Beispiel als Kulturgüter?
Also ich denke, was ich in Brasilien auf jeden Fall mitgebracht habe oder ich sag mal verstärkt habe, also ich hatte natürlich auch von vornherein schon eine Offenheit mitgebracht. Das ist, denke ich, immer so, mit einem Interesse geht man in ein Land. Und ich habe was gefunden, was ich gerne aufnehmen konnte, vor allem in erster Linie die Offenherzigkeit und die Freundlichkeit der Menschen, die mich aufgenommen haben, die mich angesprochen haben, sei es im privaten Kontext, sei es aber auch im beruflichen Kontext im Rahmen des Praktikums oder auch später, als ich nochmal in Brasilien war, die direkt gesagt haben, komm zu uns, möchtest du mit uns Zeit verbringen, worüber möchtest du sprechen, was interessiert dich? Also die Beziehung zu den Menschen, der allererste Schritt auch in Richtung Inhalte, wenn wir zum Beispiel jetzt über die Recherchen für meine Doktorarbeit sprechen. Und das ist was mich auch bis heute sehr trägt, dass ich auch die Kontakte noch pflege und was ich auch gerne mit in meinen Alltag nehme oder was mich auch sehr freut, wenn ich sehe, dass andere es ähnlich handhaben, so wie wir uns jetzt auch kennengelernt haben. Wir haben Interesse für eine Sache und dann können wir darüber sprechen und dann können wir uns zeigen und auch öffnen.
Ja, also ich muss noch mal erwähnen über deine Doktorarbeit. Das ist ein sehr wissenschaftliches, fundiertes Werk. Und du hast aber auch viel Abstand gehalten zu der Sachfrage, sage ich mal so, dass du Paulo Freire auch sehr sagen wir, sehr so analysiert mir fällt das Wort nicht ein, aber du hattest so mit Abstand, mit Kritiken, bist du da an das Werk herangegangen. Also du warst nicht völlig verblendet von der Umgebung, sondern du bist wirklich konzentriert bei deiner Arbeit. Und das ist den Teil von deiner Arbeit, aber weil du von Herz gesprochen hattest, was ist dann von Herzen Angelegenheit übrig geblieben neben der Arbeit?
Ja, also das ist ja meine Aufgabe als Wissenschaftlerin, dass ich gründlich vorgehe und mich nicht verblenden lasse. Das ist ja ganz klar. Und das heißt, ich beanspruche, sage ich mal, für mich, Paulo Freire, wenn ich so will, in mein Herz, sage ich mal, aufzunehmen. Das klingt ein bisschen pathetisch. Und trotzdem ihn zu kritisieren oder zu sagen, Moment mal, was bedeutet das? Was heißt das für uns? Wie können wir das verstehen? Wie können wir das auf eine wissenschaftliche Ebene heben? Und letzten Endes ist das für mich auch ein Herzensanliegen. Deswegen gewesen, weil ich den Eindruck hatte, wenn wir, du hast es ja auch zu Beginn gesagt, Freire als Mythos verklären, sozusagen, wenn er eine reine Kultfigur ist, dann sind wir ganz nah daran, dass er auch nicht ernst genommen wird. Ja, dass er aussortiert wird, dass er vielleicht schön im Bücherregal steht mit seinen frühen Werken und das war's. Und das wäre schade. Das heißt, ich denke, eine ernsthafte Beschäftigung mit einem Denker und Praktiker, wie er es ja war, auch ein Klassiker der Pädagogik, wird er ja auch zu Recht genannt, bedeutet immer natürlich auch, dass wir Schwachstellen, Bruchstellen, offene Stellen benennen und uns dem aber auch stellen, damit weiterzuarbeiten. Und Freire selbst hat gesagt, die Freude, ja, ist nicht das Gegenteil von Genauigkeit. Also nur weil es mir, sage ich mal, Spaß macht, weil es mich persönlich bereichert, bedeutet es nicht, dass ich weniger genau arbeite und auch genau arbeiten muss.
Freiheit zu erlangen bedeutete für Paulo Freire die Wiedergewinnung von Verantwortung, Autonomie und die Entwicklung einer harmonischen, ganzheitlichen Persönlichkeit. Eine Freiheit, die den Menschen ermöglicht, frei von inneren und äußeren Zwängen zu sein. Es klingt wie eine Utopie. Bildung ist für Paulo Freire eine Frage der Macht. Freiheit kann nur deshalb erlangt werden durch unverzichtbaren Kampf zur Befreiung der Machtstruktur zwischen dem Herrschenden und dem Beherrschten. Die Conscientização oder Bewusstseinsbildung ist eine Methode, die eine bedeutende Rolle spielt bei der Praxis dieser Befreiung. Diese Methode soll das was in den Menschen verborgen liegt, wieder zu Bewusstsein erwecken, sein Sinn für gesellschaftliche kritische Reflexion und den Wunsch mitzugestalten, zu Aktion zu übergehen, um die Realität zu seinen eigenen Gunsten zu verändern. Constituzao will zum Beispiel das Verhältnis zwischen Lehrern und Schülern verändern durch Dialog und Kommunikation, weg von einer autoritären Bankiermethode zu dem Dialog- und problemorientierte Methode, bei der das Verhältnis zwischen ihnen zu einer Interaktion kommt, bei der der Lernende Lehrende und der Lehrende Lernende gemeinsam das Wissen produzieren. Dialog soll den Abstand zwischen Schülern und Lehrer vermindern. Alphabet beibringen bedeutet nicht nur Lesen beibringen, sondern auch Leben beibringen. Dann, das Leben ist die Schule. Das Endziel soll die Vermenschlichung der Schüler sein. Paulo Freire warnte aber vor der unerwünschten Situation, zum Beispiel, wenn der Befreite in die Falle tappt und selbst zum Unterdrücker wird. Kira, welche Erfahrungen hattest du mit der Pädagogik der Befreiung während deines Laufbahns gemacht, beziehungsweise welche Schwierigkeiten auch?
Ja, das muss ich kurz nachdenken. Also man könnte natürlich jetzt auch noch ganz viel zu dem sagen, was du gerade an einführenden Worten gesagt hast, zu den Ideen von Freire und was ist überhaupt Befreiung, Freiheit, wofür oder von was? Aber um erstmal vielleicht auf deine Frage einzugehen, welche Erfahrungen habe ich gemacht? Also zum einen habe ich mir ja in Brasilien Praxis angeguckt und auch miterleben dürfen, glücklicherweise, die sich auf Freire bezieht. Und was ich dort sehr beeindruckend fand, war die Kreativität, wie sozusagen mit seinen Ideen umgegangen wird. Das heißt, es geht weniger darum, eins zu eins zu übersetzen, was hat er jetzt geschrieben und was müssen wir jetzt tun, sondern Freire dient als Motivator und als Inspirator für sehr, sehr viele Gruppen, gesellschaftliche Gruppen und in unterschiedlichsten Kontexten, von der Alphabetisierung hin zum formalen Lernen in Schulen, über soziale Bewegungen, beispielsweise der Landlosen, aber auch der Personen, beispielsweise jetzt in São Paulo, die Müll, und für sie ist es dann kein Müll, sondern recycelbares Material sammeln und daraus Neues herstellen oder dieses Material verkaufen. Die Idee ist im Prinzip, Freire überall da für sich, sag ich mal, zu nutzen, wo er gebraucht wird. Und das ist für mich sehr inspirierend gewesen. Ein Beispiel, was ich besonders interessant fand, war ein Bildungsseminar für Menschen in einem sehr armen Bezirk von São Paulo, beziehungsweise eigentlich in der Nachbarstadt Guarulhos, da auch wo der internationale Flughafen liegt, für Menschen, die sich daran beteiligen wollen, den Haushalt für ihre Stadt, also den Bürgerhaushalt, zu gestalten, also zu entscheiden, wofür sollen die öffentlichen Mittel verwendet werden. Und hier wurden Menschen, die zum Teil keinen oder extrem wenig Kontakt mit solchen, sage ich jetzt mal, formalen Bildungsszenarien hatten, ausgebildet dafür, überhaupt erstmal einen Zugang zu bekommen, wofür brauchen wir denn Geld, verbunden mit der Frage, was fehlt uns, was macht unseren Alltag hier als Menschen eigentlich aus? Wirklich auch mit der Biografiearbeit, wie ist dein Leben verlaufen, überhaupt erstmal zu verstehen, das Leben eines Einzelnen ist immer verbunden mit dem Gesamten, ist auch geprägt vom Gesamten, wird dadurch beeinflusst und wird dadurch aber auch beeinflussbar, sofern eben diese Prozesse bewusst sind. Und also, das, ja?
Du, das heißt, Paulo Freire ist nicht nur ein Denker oder ein theoretischer Mensch, sondern auch eine praxisveranlagter Mensch, oder ist er auch eine der so wie du sagst motiviert und wahrscheinlich motiviert und auch in dem Sinne auch eine praxisorientierter Mensch, kann man das so sagen.
Absolut. Also Freire hat ja immer klar gemacht, dass für ihn das Primat der Praxis zählt, sozusagen. Und der Lebenswirklichkeit kann man vielleicht noch hinzufügen. Und natürlich hat er seine Überlegungen theoretisch ausgeführt und auch untermauert und begründet. Aber letzten Endes war für ihn die Praxis, wenn man so will, wenn man das hierarchisch formulieren will, wichtiger. Also er hat auch gesagt, also jede Wissenschaft ist im Prinzip nutzlos, wenn sie nicht eine benennbare, praktische Folge nach sich zieht, die für das gute Leben wertvoll ist, wenn man so möchte. Und in diesem Sinne wollte er auch immer also seine Ideen verstanden wissen und weiterentwickelt wissen.
Also das heißt auch, wenn ich mal in Deutschland sehe, in den Universitäten, wie die Professoren sind, dann komme ich zu dem Schluss, dass nicht so viele, die so sind wie Paulo Freire. Das heißt, sie konzentrieren sich auf ihre Arbeit in der Theorie und vielleicht ein bisschen Hemmung hat, mit der Praxis zu berühren. Das heißt, ist das diese Tendenz in Deutschland, solche Wissenschaftler hervorzubringen, als Kontrast zu der Persönlichkeit von Paulo Freire? Wie siehst du das?
Oh, das kann ich, das finde ich, also das möchte ich nicht beurteilen, das steht mir auch nicht an, das fände ich auch nicht, ich sag mal seriös, wenn man so will. Ich denke, für jeden und jeder, der in der Wissenschaft unterwegs ist, stellt sich die Frage, wofür mache ich das und was will ich erreichen? Und sicherlich gibt es da Unterschiede in den Disziplinen und auch in den biografischen Bezügen, die natürlich eine starke Motivation vielleicht auch mitbringen können. Aber das grundsätzlich zu beurteilen, das möchte ich mir nicht herausnehmen. Ich kann nur sagen, aus meiner Erfahrung heraus bin ich sehr glücklich, dass ich immer wieder auf Menschen treffe, die bereit sind, auch Wege mitzugehen, in die Praxis hinein, sage ich mal, sich zu verbinden, sich auszutauschen und auch Dinge auszuprobieren. Denn mit Freire ist es ja auch so, Freire war ja jemand, ihm ging es ja darum, Wirklichkeit zu erkunden. Im Dialog mit den Menschen, mit denen er zu tun hat und sie dadurch zur Disposition zu stellen. Und das bedeutet eben auch immer, Kontrolle abzugeben und sich darauf einzulassen, zu sehen, was kommt dabei heraus. Und vielleicht ist die Wirklichkeit des anderen, der anderen ganz anders, als ich sie beschreiben würde. Und das ist, denke ich, aber eben auch ein Merkmal der Wissenschaft, dass Wissenschaft ja immer einen Schritt weitergehen will und eine weitere Perspektive einbringen will.
Ich muss das überspitzen mit dem Beispiel als Kontrast, damit ich dann irgendwann auf diesen Punkt komme, das Verhältnis zwischen Lehren und Schülern. Aha. Also das Verhältnis zwischen ihnen, wie das gestaltet wird. Was wann der Paulo Freire plädiert für diese Dialog und Kommunikation, hat auch seine Ziele, ein politisches Ziel. Diesen Kontrast ist das präsent in Deutschland oder ist das inzwischen geändert worden, dass in Deutschland Dialog und Kommunikation herrscht inzwischen zwischen Schülern und Lehrern und siehst du, dass das Verhältnis annähernd an diesen Zustand.
Also diese Frage zielt ja jetzt ein bisschen ab auf das formale Bildungswesen in Deutschland, ne? Also wenn wir uns die Schulformen und eben die Didaktik auch in den Schulen anschauen. Also ich denke, es hat eine Entwicklung stattgefunden. Wir sind da schon viele Schritte weitergekommen. Wenn wir uns die Konzepte anschauen im formalen Lernen, aber auch die gesetzlichen Grundlagen, die Vorgaben, die es ja gibt für das Schulwesen, dann sehen wir, dass vieles von dem, was du jetzt gerade genannt hast, also Dialog nach Möglichkeit auf Augenhöhe, eine Kommunikation, die dazu führt, eben, dass auch die Rollenverständnisse sich verändern, dass auch eine gewisse Haltung zum Unterricht, zum Lern-Lern-Setting sich durchsetzt, dann sind wir in der Theorie schon weiter. In der Praxis gibt es bei der Umsetzung noch sehr viel Luft nach oben, denke ich. Aber glücklicherweise haben auch schon viele Schulen sich auf den Weg gemacht.
Ja, also das ist nämlich der Punkt. Ich nehme den Faktor Kreativität, was du vorher erwähnt hast. Auf dem Weg dahin, um diesen Zustand zu verwirklichen, braucht man viel Kreativität. Das, was Paulo Freire auch plädiert, auch Kreativität bei der Sachen zu sein, das könnte noch entwickelt werden. Ist das auf dem Weg dahin, mehr Kreativität in den Einrichtungen zu bringen, in der Bildung, Einrichtungen? Ist das wichtig, Kreativität?
Ja, also ja, es ist wichtig, ist sogar absolut notwendig. Wenn wir uns fragen, was bedeutet Bildung und Lernen im 21. Jahrhundert, dann ist ja ganz klar, dass wir viel mehr darauf abziehen müssen, dass Lernen eigentlich bedeuten muss, wie du vorhin sagtest, Wissen zu konstruieren, und zwar Wissen, das hilft, Probleme zu lösen. Und weniger Wissen aufzunehmen, anzuhäufen. Wir wissen ja auch, dass Kinder und Jugendliche heute sehr viel lernen in der Schule, was sie später gar nicht mehr brauchen werden, sondern dass es eigentlich viel mehr darum geht zu vermitteln, wie kann ich selber kreativ Probleme lösen mit anderen zusammen. Ich denke, dass wir schon auf dem Weg dorthin sind. Nun ist es ja aber so, dass in der Tradition der Bildungsinstitution dies im Prinzip gar nicht vorgesehen ist. Das Schulwesen ist ja sozusagen in dem Dilemma, zum einen eine Normierungsfunktion zu haben, auch Werte weiterzugehen, auch gesellschaftlich akzeptable, Funktionserfüllung weiterzugeben und zum anderen ja aber auch eben Kreativität, Demokratie, Beteiligung, eine gewisse Art von solidarischem Miteinander hervorzubringen. Und das kann in Widerspruch zueinander stehen, beziehungsweise es, wie du sagtest, erfordert viel Kreativität und auch Mut, da neue Wege zu gehen.
Wo siehst du Schwierigkeiten auf dem Weg dahin oder dich persönlich? Konfrontierst du mit manchen Problemen, die du lösen musst? Wie ist es bei dir, bei deiner Arbeit?
Also ich habe ja das Glück, an der Hochschule bin ich sehr frei. Ich kann das gestalten, wie ich möchte. Das ist, in den Schulen sind natürlich ja die Vorgaben viel, viel strikter. Und ich hatte auch vorher, du hast es ja gesagt, dass ich ja auch in anderen Kontexten beruflich unterwegs war, im Bereich vor allem der Kinder- und Jugendhilfe, in der Projektleitung, Projektentwicklung, dass ich auch da das Glück hatte, immer sehr frei arbeiten zu können, im Sinne von selbst entscheiden zu können, wie gestalte ich und wie verstehe ich meinen Auftrag. Da ist natürlich der Rahmen in Schule enger gesetzt. Und
du hattest
von
viele Praxis gehabt, ne? Du hattest viele Praxis gehabt, schon so nicht nur im Lehrbetrieb, sondern auch außerhalb bei der Sozialtätigkeiten. Und das ist für dich ein Plus, eine Ergänzung zu deiner Lehrtätigkeit, weil man viele Praxis hat.
Absolut, das war für mich auch eine sehr, sehr bereichernde Zeit. Also ich habe viele Jahre in Projekten gearbeitet, wo es vor allem um junge Menschen ging mit Zuwanderungsgeschichte, wie man es auch immer nennen möchte. Wir haben sie selbst gefragt, wie wollt ihr genannt werden? Die haben gesagt, wir wollen Migranten und Migrantinnen genannt werden. Und es war sehr, sehr bereichernd, da in den Dialog zu gehen zum Beispiel. Und was wir da gemacht haben mit einer Gruppe zum Beispiel von jungen Menschen, dass wir mit Theater gearbeitet haben. Also Paulo Freire ist ja auch in Brasilien angewendet worden durch das Theater der Unterdrückten. Augusto Boal ist ja ein sehr, sehr, vielen vielleicht auch ein Begriff, dass die Jugendlichen selbst entschieden haben und die jungen Erwachsenen, was wollen wir hier auf die Bühne bringen? Was wollen wir versprachlichen? Was wollen wir zur Sprache bringen? Wir entscheiden das selber. Und wir zeigen uns mit dem, was uns wichtig ist. Und das kommt übrigens nicht von ungefähr. Das ist ein Lernprozess und das muss man überhaupt auch erstmal ermöglichen. Denn wenn die Erfahrung dessen, dass meine Meinung und meine Weltsicht gefragt ist und von Relevanz ist, selten ist, dann ist es wichtig, überhaupt erstmal diesen Weg zu gehen, dahin zu kommen, sich artikulieren zu können und die eigenen Bedürfnisse und Perspektiven aussprechen zu können. Und das ist dann auch unsere Aufgabe, sag ich mal, in der sozialen Arbeit, aber auch in der Bildungsarbeit insgesamt.
Also ist die pädagogische Befreiung wieder relevant für die Aktualität in einer globalisierten und digitalisierten Welt? Die zunehmende Digitalisierung der Welt benötigt mehr denn je eine starke Demokratie in der Gesellschaft, damit die Macht nicht in die Hände einiger Herrscher fallen, sondern gestärkt wird durch die Partizipation einer soliden Zivilgesellschaft, um das Band zwischen nationalen Einheiten nicht zerbrechen zu lassen. Die Idee der Bewusstseinbildung oder Conscientisation kann Impulse geben für die Bildung in einer globalisierten Welt, Menschen als Subjekt ihres Handelns zu verstehen, sie dazu zu bemächtigen, Protagonisten ihrer eigenen Geschichte zu werden, im Kampf um friedliche Formen eines inklusiven Zusammenlebens mit der Teilhabe aller an den Ressourcen globaler Güter. Wie kann die Befreiung der Unterdrückten zu der Bildung als eines der Ziele der Agenda 2030 der Vereinigten Nationen beitragen als Impulse zum Handeln? Das Recht der Kinder, das Recht der Jugend mit dem Beispiel von Fridays for Future, die das Misstrauen der Generation an die heutige Politik und deren politische Entscheidungen für die Umwelt protestiert. Laut einer Studie der OECD vergrößerte sich die Schere zwischen Armen und Reichen während der Pandemie in den Industrieländern. Was passiert, wenn die neoliberalen Wirtschaftszüge weiter ihre Fahrt fortsetzen mit einem unbegrenzten Tempo in die Zukunft? Wie muss das Verhältnis zwischen der dritten Welt und der ersten Welt erneut gestaltet werden mit der seines differenzierten Gesichtes? Wie das Problem der Diskriminierung und des Rassismus bekämpfen, die Multiperspektiven für das Verhältnis, für das Lehren und Lernen zu entdecken, für das neue Verhältnis. Konfliktherde der Welt drohen Milliarden von Flüchtlingen zu bringen, die nur wegen Armut und Diskriminierungen Grenzen zu übergehen. Die zukünftige Aufgabe der Kunst und Kultur für die Bildungseinrichtungen im Prozess der Vermenschlichung, nur um einige der Probleme zu nennen, die vor uns stehen, bei denen Beiträge der Bildung helfen können. Freiheit und Verantwortung der Individuen gilt es zu fördern, um eine Partizipation an einer Weltgesellschaft von heute gerecht zu werden. Ja, so viele Fragen. Die Frage ist auch, angesichts dieser Fühle von Konflikten und Problemen, die auf uns zukommen, die schon da sind, was kann die Bildung in diesem Sinne, die Befreiung der Unterdrückten und so weiter, die Bildung, wie kann die Bildung uns helfen und vor allem, wo in welchen Einrichtungen, an der Universität, an den Schulen oder an die Politik weiterzugeben, zu appellieren, all diese Dinge, wo soll man da einsetzen? Wie beurteiltest du das?
Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage. Die Probleme sind enorm, das ist unbestritten. Du hast ja einige gerade nochmal benannt und aufgezählt. Und natürlich kann die Bildung alleine diese Probleme nicht lösen. Übrigens haben wir da auch, Freire spricht von Erziehung, also Education auf Portugiesisch. Die Begriffe sind nicht deckungsgleich. Also im Prinzip meint er mit dem Begriff etwas, was bei uns unter den Begriffen Erziehung und Bildung oder mit diesen beiden Begriffen bezeichnet wird. Das heißt, wir sprechen da nochmal über verschiedene Schwerpunkte. Freire hat gesagt, wenn die Erziehung alleine Gesellschaft nicht verändert, aber ohne sie verändert sich die Gesellschaft erst recht nicht. Also das heißt, natürlich ist es wichtig, dass wir in den Kontexten, wo Bildung und Erziehung stattfindet, einige hast du ja auch gerade genannt, Ali, uns dort zu fragen, was können wir tun? Und mit dem, wo sollen wir anfangen, glaube ich, kann, also so gehe ich für mich persönlich vor, wenn ich denke, ich kann nicht alles lösen, dann kann aber nicht das Ergebnis sein, dass ich gar nichts tue, sondern ich fange dort an, wo ich bin, in jedem Moment. Und das ist für mich etwas, was sehr von Freire inspiriert ist. Freire spricht ja von Grenzsituationen, also von Situationen, wo wir an Grenzen kommen und wo wir uns in jeder Situation fragen können, was kann ich tun? Wie kann ich vielleicht diese Grenze erweitern, ausdehnen, gemeinsam mit anderen? Und aus welchen Gründen ist denn diese Situation so, wie sie ist, dass mir auch Grenzen aufgezeigt werden? Und das ist, denke ich, für jeden und jede anders, das für sich im Alltag, im beruflichen und persönlichen Handeln dann umzusetzen. Für mich beruflich hat das beispielsweise geheißen, wenn ich nochmal auf diese Projekte zurückkomme, die ich vorhin erwähnt habe, dass ich immer versucht habe, in allen Kontexten, in denen ich auch, sage ich jetzt mal, wenn man so möchte, als Leiterin unterwegs war, die Zielgruppe, das heißt die jungen Menschen, mit einzubeziehen, auch wenn es um Gespräche ging in Ministerien und Ähnliches, dass ich auch gesagt habe, wen kann ich mitbringen? Der darf von den Jugendlichen mitkommen, ansonsten kann das nicht stattfinden. Ich bekomme nur, wenn die mit dabei sind. Also, dass ich versucht habe, da einfach zu zeigen, es ist gut, wenn man miteinander spricht, und ich muss auch sagen, ich fand es sehr bereichernd, auch die Reaktion, die ich häufig darauf bekommen habe, dass auch beispielsweise politische Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen das als sehr bereichernd empfunden haben, direkt zum Beispiel mit den jungen Menschen in Austausch zu kommen. Also, dass sie auch da eine Offenheit möglich war, die vielleicht anfänglich sich nicht vermuten ließe.
Ja, andersrum formuliert. Ich hatte Paulo Freire vor kurzem kennengelernt und ich habe inzwischen so viel gelernt von ihm, von euch. Aber davor hatte ich so viele Workshops besucht, die mich inspiriert hatten. Und von diesem Workshop aus höre ich Begriffe oder Ansätze, die jetzt die Ansätze von Paulo Freire gleich kommen. Das heißt, die Frage ist, was denkst du, wie Paulo Freire schon tief in der deutschen Bildungswesen eingedrungen ist oder das eine große Rolle spielt, als man das angenommen hatte? Ist das so, ja? So, das, was er auch vorhin gesagt hatte bei den Politikern, habe ich das Gefühl, das ist irgendwie, man hat was gehört, man hat mal inspiriert von irgendeiner Sache und dann kommt diese Theorie, das war aber schon bekannt. Ist das so, kann man das so sagen?
Das ist eine sehr gute Frage. Also natürlich kann man letzten Endes nur eine Spurensuche betreiben. Ich denke, es wäre übertrieben zu sagen, das stammt alles aus der Freire-Rezeption, wenn wir diese Begriffe wiederfinden, die wir von Freire kennen. Das ist nicht immer nachvollziehbar. Ich denke auch, dass Freires Ideen und Freires Haltung vor allem auch in vielerlei Hinsicht Einzug gefunden haben in die unterschiedlichen Kontexte, wie du es auch gerade gesagt hast. Und nicht immer können wir wirklich nachvollziehen, wie es zustande gekommen ist und ob es wirklich, auf welchem Wege es sozusagen noch mit Freire, wenn man so möchte, verbunden ist. Und zugleich müssen wir auch beachten, dass die Begriffe nicht immer deckungsgleich verwendet werden. Also was der eine unter Partizipation zum Beispiel versteht, ist für die andere noch längst nicht wirklich partizipativ. Ich denke aber schon, dass Freire eine größere Wirkung hat oder hatte bis heute, als man sie auf den ersten Blick vermuten würde, insbesondere in Europa.
Kannst du erklären, was Freire darunter versteht, Partizipation?
Das ist ja ein Begriff, den Freire selber zum Beispiel nicht verwendet hat. Das ist ja ein neuer, moderner Begriff sozusagen in der Pädagogik und auch in der sozialen Arbeit. Aber viele, die diesen Begriff verwenden, stellen zum Beispiel auch Bezüge zu Freire her. Letzten Endes geht es ja bei Freire, wie du auch schon gesagt hast, um Begegnung zwischen Menschen, die auf dem Weg sozusagen zu einer, wenn man so will, Humanisierung ihrer selbst auch sind, mit Freire gesprochen. Und diese Begegnung die auf Augenhöhe sein soll, eine Begegnung zwischen zwei Subjekten, die ist sozusagen sehr anschlussfähig an das Konzept der Partizipation, wo also nicht die eine Seite oder die eine Person sagt, was zu tun ist, sondern dass es eben gemeinsam entwickelt wird.
Aber ich komme wieder zurück zu dieser Rezeption von Freire in Deutschland. Das heißt, dass wie ist das, wie sieht das im Moment aus? Kommen diese Ideen wieder zurück nach Deutschland und viel mehr Leute sind teilgenommen an diesen Projekten, mehr als früher wegen der jetzigen Situation, in der wir leben, also Migration, Umwelt, Armut und so weiter. Ist das jetzt wieder relevant geworden? Aber noch eine Sache, das heißt, Freire hat beeinflusst, nicht nur durch seine Büchertheorie, sondern auch durch seine Persönlichkeit, so habe ich verstanden. Und das ist eine Seltenheit, aber in Deutschland wird das immer mehr rezeptiert von seinen Ideen durch unsere Situation, in der wir jetzt stecken. Ist das eine Umbruchphase, in der wir jetzt leben, sich uns befinden? Ist das jetzt eine Umbruchphase?
Also das vermag ich natürlich nicht vorauszusehen. Ich finde es sehr erfreulich, dass eben jetzt zum Jubiläum, so wie wir ja jetzt auch miteinander heute sprechen, sehr viel stattfindet, auch unterschiedliche Tagungen, teilweise auch sehr große internationale Tagungen, die unter dieser Überschrift Jubiläum Paulo Freire stattfinden, durchaus auch mit kritischen Tönen, das auch unbedingt notwendig ist, aber eben auch sozusagen mit der Vergewisserung, was können wir heute noch von Freire lernen und wofür brauchen wir ihn noch? Und von daher bleibt es nur zu hoffen, dass das jetzt nicht nur eine kurzzeitige Aktivität ist bezüglich des Jubiläums, sondern auch, dass sie darüber hinaus wirken wird und auch fortgeführt wird. Also ich will mich gerne daran beteiligen.
Ja, also wenn du jetzt die Wahl hättest, was verändern zu können, was würdest du als erstes machen?
Das ist eine gute Frage. Das kommt jetzt darauf an, in welchem Kontext ich blicke. Also wenn ich in den Kontext Schule blicke, dann würde ich sagen, das Erste, was ich gerne verändern würde, überhaupt erstmal eine Diskussion darüber zu führen, was ist Bildung und Erziehung im Kontext Schule, wer arbeitet da mit wem zusammen und was wollen wir eigentlich erreichen? Also auch das System der Leistungsbewertung ist, glaube ich, da wenig zielführend. Also die Noten gab es schon in sehr frühem Alter bei sehr kleinen Kindern, bei sehr jungen Kindern, ja, nur als Beispiel. Und wir haben ja jetzt in Deutschland auch die Entwicklung hin immer stärker zu ganztägigen Bildungseinrichtungen. Und einfach da mal die Frage zu stellen, wie sieht gute ganztägige Bildung im Sinne der Kinder aus? Da hätten wir noch einiges zu tun und da können wir gerne auch Freire zu Rate ziehen. Er hat dazu einiges gesagt.
Also das heißt, je früher, desto besser bei der Bildung, zum Beispiel bei den Kindern. Aber was ist mit den älteren Menschen? Können sie auch gebildet werden in diesem Sinne auch oder sind sie verloren für diese Generation?
Das ist jetzt eine sehr persönliche Frage, finde ich, weil das ist nichts, wozu Freire sich explizit geäußert hat. Ich denke aber, das Konzept des lebenslangen Lernens ist ja nicht von ungefähr auch ein Konzept in der Pädagogik, was ja seit langem auch sehr, sehr eine sehr große Rolle spielt, was ja auch in der Agenda 2030, die du ja auch genannt hast, auch eine Rolle spielt. Also von daher würde ich sagen, kein Mensch ist verloren zu keiner Zeit.
Das ist natürlich ein komplexes Thema. Das kann man jetzt nicht alles in einer Sendung besprechen. Aber du hattest schon viele Sachen angesprochen, die wichtig sind bei der Bildung. Was kannst du jetzt noch sagen zum Schluss? Wie machst du denn deinen Beruf? Wie gern für dich, seitdem du Paulo Freire eine Doktorarbeit geschrieben hast bis heute? Ist eine lange Zeit vergangen und heute bist du immer noch begeistert von dieser Idee und forschst weiter. Ist das für dich wie eine Lebensaufgabe?
Das ist keine Lebensaufgabe, die ich mir bewusst gesetzt habe, sondern es ist eine Begegnung, die stattgefunden hat, jetzt schon vor vielen Jahren durch eben dieses erste Buch, was ich gelesen habe, die bis heute trägt. Und es gibt keinen Grund davon in irgendeiner Form sich zu verabschieden. Es ist einfach ein Weg, den ich gehe, und ich sehe es in vielen Situationen und Kontexten, dass es mich bereichert, mich weiterhin mit Frere zu beschäftigen und mich mit Menschen zu beschäftigen, die auch Frere interessiert oder die sich für Frere interessieren. Und von daher bin ich gespannt, was noch kommt.
Danke, Frau Professor Gera Funke.